Sie hat eine unglaubliche Direktheit, diese Comics, die jeden sofort erreichen, egal welche Sprache er spricht, aus welcher Ethnie er kommt, aus welcher Tradition. Das ist etwas, dem man sich nicht entziehen kann. Sprache ist direkt, brutal und die erreicht jeden.
Sagt Gottfried Hellenwein, den ich für eine neue Folge des Albertina-Podcasts Lange Ohren getroffen habe, um mit ihm über seine Verehrung von Donald Duck, Kunst und Comic und die aktuelle Ausstellung Cause, Art and Comics in der Albertina Modern zu sprechen, in der auch Arbeiten von ihm zu finden sind. Und ich freue mich auf eine Zeitreise in einem U-Bahn-Abteil, in dem eine Begegnung von Mickey Mouse und Adolf Hitler ebenso möglich ist wie die von einem Pfirsich und einer Aubergine. Lange Ohren, der Albertina-Podcast. Mein Name ist Felix von Böhm und ich begrüße Sie sehr herzlich im Albertina-Podcast Lange Ohren, Gottfried Hellenwein.
Ja, guten Tag.
Guten Tag. Herr Hellenwein, Sie haben sich nicht als Expressionisten, Impressionisten oder Surrealisten bezeichnet, sondern als Donaldisten. Was ist ein Donaldist?
Tatsache ist, dass diese Figur Donald für mich eine ganz große Bedeutung hat. Biografisch, künstlerisch und in jeder Hinsicht, weil ich ja als jemand, der nach dem Krieg geboren ist, das Wien erlebt hat als graue, schreckliche Stadt, wo alle deprimiert waren, wo der Schatten des tausendjährigen Reiches noch über der Stadt hing. Und für mich als Kind war das sehr verstörend, weil ich nicht verstanden habe. Ich dachte immer, irgendwas stimmt da nicht. Es war eine Art Vakuum. Die Welt war wie ein Schwarz-Weiß-Film. Und dann kam, als ich 4, 5 Jahre alt war, eine der ersten deutschen Mickey Mouse Hefte gekriegt und ich habe das geöffnet und es war so, wie wenn ich in dem Moment, als ich Entenhausener Boden betreten habe, hat sich alles verändert. Das heißt, das Leben hat plötzlich einen Sinn gemacht für mich. Ich habe das erste Mal Dreidimensionalität erlebt, Farbe, Bewegung und es hat alles verändert. Es war ein absoluter Culture Shock und das Leben hat wieder Sinn gemacht und von dem Moment an war Comic Kunst für mich, also die Sprache unserer Zeit. Und das habe ich verstanden. Und ich denke auch, dass die bildliche Sprache des 20. Jahrhunderts ist der Comic. Mhm. Und deswegen hat Comic auch so einen ungeheuren Einfluss auf alle Künste und alle künstlerischen Entwicklungen seit dieser Zeit.
Würden Sie sagen, dass das Comic-Verständnis in einer jungen Generation, wir sind ja jetzt sogar im 21. Jahrhundert, immer besser geworden ist? Also würden Sie unserer Generation eine größere Comic-Lesefähigkeit zuschreiben?
Na, ich glaube, dass der Weg, wie Leute Dinge wahrnehmen, was sie erwarten, ist geprägt durch diese Comic-Kunst. Ja, das heißt, alles hat sich verändert. Ich glaube, von dem Moment an, im 20. Jahrhundert, vor allem in Amerika schon früher, bei uns dann nach dem Krieg, also Mitte des 20. Jahrhunderts, hat Comic eine immer größere Bedeutung gekriegt, und zwar ganz rasant. Und ich habe sehr früh schon gesagt, die beiden großen Protagonisten in der bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts sind Picasso und Walt Disney. Und ich würde so beschimpft und bekämpft, alle Kunstexperten mich gehasst dafür. Wie kann man diesen Schund als Kunst bezeichnen? Ich habe also hartnäckig immer behauptet, dass der Einfluss Disneys enorm ist. Und es stellt sich heraus, dass die Nachhaltigkeit und die Breitenwirkung viel größer ist als von Picasso. Das heißt, alles ist verändert. So wie wir die Welt sehen, wie wir die Erwartung, die wir haben visuell, das ist alles von Comics geprägt. Es konnte sich praktisch kaum ein Künstler in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts diesem Einfluss entziehen. Ja?
Woher, Herr Hellenwein, kommt eigentlich dieses Bedürfnis überhaupt in High and Low, in E und U zu unterscheiden? Was sind das für komische Kategorien? Warum haben wir die erfunden?
Also ich habe seit den Ende der 60er Jahre, 70er Jahre ununterbrochen dagegen angekämpft und gewettert, damit gegen alle Professoren auf der Akademie und gegen alle Wichtigtuer, die über Kunst schreiben, indem ich gesagt habe, das ist die Apartheid-Situation in unserer Kunst heutzutage. Ja? Die Behauptung, es gibt so eine Herrenmenschenkunst, eine Überkunst und dann gibt es die Untermenschenkunst. Ja? Und ich fand das komplett unberechtigt, weil es gibt also maßlos überbewertete Werke der sogenannten Hochkunst und ganz geniale Werke der sogenannten U-Kunst. Ja? Das heißt, diese Begriffe sind vollkommen willkürlich, so wie die Nazi-Begriffe Untermensch und Herrenmensch. Also es ist einfach nicht nur destruktiv, ist auch komplett falsch und hat keinen Bezug zur Realität.
Und es spricht der sogenannten Low-Kunst oder der Pop-Art ja auch jegliche Form von Reflektiertheit ab, was eigentlich auch eine Unerhörtheit ist.
Es ist dumm, es ist einfach dumm. Ja. Aber es ist immer so, jede Gesellschaft, auch die Kunstgesellschaft, entwickelt dann irgendwann eine Elite von Idioten, muss ich sagen, immer so wie in der Politik, die dann zu wichtig nehmen und die das Thema immer verfehlen. Ja, das muss man dazu sagen. Ja. Und das Gute ist nur, dass große Kunst sich immer durchsetzen wird. Ja. Das heißt, es gibt Kunst, die zu Lebzeiten des Künstlers völlig übersehen wurden, als unbedeutend betrachtet wurden. Van Gogh ist jetzt ein ganz populäres Beispiel. Und das sich einfach durchgesetzt hat, ohne Lobby, ohne irgendwelche PR-Experten. Es ist einfach rein durch die Qualität. Und das ist das Wunder der Kunst. Das große Kunst wird sich durchsetzen. Es kann sein, dass man das unterdrückt, dass man es verhindern kann eine Zeit lang. Aber in einem Zeitraum von 100 Jahren etwa nimmt jede Kunst den Platz an, der gebührt. Auch Kunst, die zu hoch positioniert wurde und gepusht wurde, wird zurücksinken auf den Level, auf den sie gehört. Ja. Also man muss sich um Kunst langfristig keine Sorgen machen. Große, bedeutende Kunst wird überbleiben, immer, in jedem Fall.
In der Ausstellung gibt es den wunderbaren Zyklus von Ed Reinhardt, How to Look at Art. Und da findet sich unter anderem auch ein Blatt, das einen Baum der Kunst zeigt, nämlich den Baum der Modern Art of America. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann ist da unten ein Humus und in diesem Humus ist Primitive Art und Greek Art. Dann sind die Wurzeln, da steht drüber Cézanne und Van Gogh und Gauguin. Dann kommt der Stamm mit Braque und Matisse und Picasso. Und dann kommen so kleine Äste. Wie würde der Baum der Kunst von Gottfried Hellenwein aussehen?
Also darüber habe ich nie nachgedacht. Für mich war halt so, ich habe, als ich beschlossen habe, Künstler zu werden, mich vollkommen ausschließlich darauf zu konzentrieren, mein Leben auszurichten, habe ich das wie ein artistisches Kind gemacht. Das heißt, ich habe ganz bewusst alle Einflüsse der sogenannten Hochkunst und der großen Kunst der Vergangenheit komplett ausgeschlossen. Und das Einzige, womit ich, auf was ich mich bezogen habe, war wirklich die sogenannte Trivial Art, also Comics, Movies, Musik, Street Art. Das heißt, das war es eigentlich. Und habe meine eigene Bildsprache entwickelt, meine eigene Formel, war völlig egal, ob das jemand gefallen hat, ob das wo hineingepasst hat. Inzwischen hat sich die Kunstszene offiziell so oft verändert und es sind so oft immer neue Kunstrichtungen ausgerufen worden und wieder verworfen worden. Das war mir eigentlich immer egal, weil ich irgendwie autark war, wenn es um meine Kunst ging. Ich habe keine Einflüsse gebraucht von außen. Und ich erinnere mich, dass ich immer, wenn ich darauf verwiesen habe, wie bedeutend Comics sind, und vor allem Disney-Comics, dass ich immer auf sehr viel Gegenwind gestoßen habe. Ich wurde so attackiert und beschimpft von Art-Kritikern. Und dann kam in den, ich glaube, es war in den 80er Jahren, diese wichtige Ausstellung im Museum of Modern Art, High and Low.
Ja.
Das erste Mal ist auch diesen schlauen Eierköpfen aufgefallen, dass wenn jemand ein Comic nimmt, projiziert es an die Wand und zeichnet es nach, wie Roy Lichtenstein, wenn das bedeutende Kunst ist, kann das Comic, das Original, jetzt nicht gar nichts sein. Ja, das geht sich dann nicht richtig aus. Und dann begonnen nachzudenken und siehe da, plötzlich bemerkt, dass Comics ein Faktor sind, ein bedeutender Faktor. Ohne die gäbe es keinen Roy Lichtenstein, da wäre nichts über von dem. Ja, es gäbe auch keinen Warhol und viele andere. Und selbst Philip Guston, ein Künstler, der also sehr, sehr abstrakt gearbeitet hat und intellektuell, hat plötzlich umgeschwenkt und eine völlig neue Form der Comicsprache gefunden, die ich genial finde. Und deswegen muss man sagen, dass Disney dann auch letzten Endes der Inspirator für diese ganze Kunst war, die dann aus Asien kam. Ja? Das heißt auch Manga und alle die Väter von dieser völlig neuen comicartigen Kunst geben zu, dass sie sich auf Disney bezogen haben und dass sie von ihm gelernt haben. Ja, das heißt, alles kam von Walt Disney.
Der sich ja wiederum interessanterweise auf tatsächlich den Rokoko bezogen hat, teilweise auf Poussin oder dergleichen.
Ja, also Disney hat sich auf alles bezogen, was sie vergangen hat, aus einem Blickpunkt der Mickey Mouse. Ja, das heißt, der hat ja auch Grimms Märchen, der hat alles möglich genommen aus der Vergangenheit, aber hat ihm eine völlig neue Gestalt, völlig neue Form gegeben und eine neue Realität. Ja? Das heißt, es lässt sich alles in einen Comic verwandeln.
Der Künstler, der hier jetzt in dieser Ausstellung im Zentrum steht, ist Kors, der auch ein interessantes Phänomen seiner Zeit ist. Und der hat mir vorhin im Gespräch gesagt, Artists look back to walk forward. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, das ist durchaus legitim, das so zu sagen und so zu sehen, ja, absolut.
Sie sind gerade durch die Ausstellung gegangen. Die Ausstellung eröffnet uns erstmal oder wartet auf uns mit einem U-Bahn-Waggon, was ich sehr schön finde, weil man sich sozusagen eigentlich mental in diesen Waggon setzen kann, an der 54. Straße, auch das ist ausgewiesen in New York. Beschreiben Sie mal Ihren eigenen Underground-Ride durch diese Ausstellung. Was haben Sie empfunden?
Es ist eine wirklich gut inszenierte Ausstellung, muss ich sagen. Also es ist eigentlich wie eine große Installation. Und sehr, sehr gut gemacht, weil es für jeden, auch für ein Kind, einen großen Unterhaltungswert hat und verblüffend ist. Ja? Also sehr inspirierend, da durchzugehen. Und ich habe sehr viele Positionen gesehen, die ich so noch gar nicht kannte. Und also es ist eine sehr gelungene, tolle Ausstellung, muss ich sagen.
Und auch sehr spannende Gegenüberstellungen. Zum Beispiel gibt es den Pop-Shop von Keith Haring, der dann plötzlich neben zwei Arbeiten von A.R. Pank hängt. Ja. Das macht irgendwie wahnsinnig Spaß, weil es zwei Welten sind, die nie wirklich miteinander kommuniziert haben, die aber jetzt in dieser Ausstellung total miteinander kommunizieren.
Ja, man sieht Berührungspunkte. Ja. Das gibt ja immer eine neue Perspektive. Wenn ein Kunstwerk ist ja nicht etwas Neutrales und Statisches, ja, sondern immer auch abhängig von dem Raum, in dem es gezeigt wird und stattfindet. Ja. Das heißt, die Installation ändert alles, auch das Kunstwerk selber. Ja. Und vor allem im Dialog und der Gegenüberstellung mit anderen Kunstwerken entsteht eine völlig neue Realität. Interessant ist, ich habe gerade jetzt in Madrid ebenfalls eine Ausstellung, die comic-orientiert ist. Das heißt, es sind also meine Arbeiten, die comic-thematisch sind, auch gegenübergestellt Kunstwerken von Comic-Kunstwerken von anderen Künstlern. Das findet gerade zur gleichen Zeit statt. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Die Zeit ist jetzt reif, auch für aus musealer Sicht sich das Thema vollkommen neu anzusehen und die Bedeutung wirklich hervorzuheben und zu verstehen. Ja.
Würden Sie sagen, dass diese Ausstellung und vielleicht auch die Ausstellung in Madrid so etwas freilegen wie eine universale Sprache, die eben die Sprache des Comics wäre und die eben auch auf allen Erdteilen und durch alle Generationen hinweg gesprochen wird?
Es ist eine sehr powerful Sprache und deswegen hat sich es auch durchgesetzt. Es ist wirklich, ich glaube, dass jede Zeit ihre eigene Ästhetik hat, ihre eigene Sprache in der Literatur sowie in der Kunst, in der bildenden Kunst. Und im 20. Jahrhundert ist es einfach Comic. Das hat schon früher begonnen, schon um die Jahrhundertwende. Aber ab der Mitte des 20. Jahrhunderts ist es durchgebrochen und hat die vollkommene Kontrolle übernommen.
Weil Sie die Jahrhundertwende gerade ansprechen, parallel zu dieser Ausstellung zu Kors haben wir hier in Wien auch eine fantastische Ausstellung zu Honoré Daumier. Und man könnte fast sagen, da ist irgendwo auch eine ideelle Beziehung. Denn Daumier ist in meinen Augen auch einer, der die Kunst ganz schnell sehr populär machen wollte, allein schon durch die Techniken der Verbreitung. Und andererseits der Symbole, wie die Birne geschaffen hat, die auch eine Art Chiffre ist, die sich gut in dem Universum von Kors wiederfinden könnte.
Ja, stimmt. Das hat schon im 19. Jahrhundert begonnen, eigentlich auch mit Wilhelm Pusch. Das sind alles Vorreiter des modernen Comics, auch Gustave Doré und andere. Und dann später um die Jahrhundertwende kamen dann dazu eben Lionel Feininger, der nach Amerika gegangen ist, die Kinderkids gemacht hat, und Vincent McKay mit Slumberland. Und also es gab dann eine ganze Welle von den ersten Comics. Und ich habe ja den alten Karl Barks, also den Erfinder Donalds und Entenhausens getroffen. Und er hat mir gesagt, dass er damals weit weg im Mittleren Westen war, als kleines Kind, und jedes Mal gewartet auf die Sonntagszeitung. Und da hat er dann Vincent McKay die Comics gesehen. Er war fasziniert, als ich gedacht habe, es war sein Traum, eines Tages auch so ein Comic-Künstler zu sein. Und Popeye the Sailor und diese ganzen frühen Comics. Das heißt, es setzt sich immer fort. Es inspiriert eine neue Generation. Und dann kommt eine völlig neue Welle und die inspiriert wieder den Nächsten. Also man sieht die Kontinuität. Aber was bleibt, ist das Grundprinzip dieser direkten Sprache. Sie hat eine unglaubliche Direktheit, diese Comics, die jeden sofort erreichen, egal welche Sprache er spricht, aus welcher Ethnie er kommt, aus welcher Tradition. Das ist etwas, dem man sich nicht entziehen kann. Sprache ist direkt, brutal und die erreicht jeden.
Absolut. Und das ist ein spannendes Phänomen, weil ich glaube, dass man, egal ob man vor einem haarigen Corse-Wesen steht oder vor einer Mickey Mouse von Ihnen, man sich immer identifizieren zu versucht. Man versucht irgendwie mit diesen Wesen, die da dargestellt sind, die humanoid sind, aber trotzdem ein bisschen anders als man selbst, zu fühlen, eine Resonanz zu entwickeln, zu schauen, wie fühlt sich diese Katze oder jene Maus gerade? Ist die listig? Ist die humorvoll? Ist die schlecht drauf? Ist die gut drauf? Dieses Identifikationsmoment ist, glaube ich, ein großes Potenzial des Comics.
Ja, ich glaube, das trifft für jede Kunst zu, dass das jeder ein Kunstwerk subjektiv erlebt. Also ich habe bemerkt bei meinen Ausstellungen, dass also bei einer Arbeit 10 Leute 10 verschiedene Bilder sehen. Ja? Das heißt, jeder bringt einen Erfahrungshintergrund mit und sieht in dem Bild was anderes, bedeutet was anderes. Es gibt, ich kenne Bilder, wo die manche Leute aufregen und schrecklich finden und andere finden das unglaublich humorvoll und lachen. Das heißt, das Kunstwerk erlaubt eine ganz intime und ganz persönliche Erfahrung von dem, der es betrachtet. Ja. Es gibt keine allgemeingültige Sichtweise und Verständnis eines Kunstwerks, sondern jedes Mal entsteht das Kunstwerk neu, wenn irgendjemand es betrachtet. Das Einzige, was ich immer erwarte und fordere von jeder Kunst, dass sie selbst evident ist. Das heißt, dass sich direkt mitteilt, auch wenn jemand überhaupt keine Bildung, keine Vorbildung hat, nichts weiß, muss ein Kunstwerk imstande sein, einen emotional impact zu erzeugen. Ja. Und Kunst, die diesen Test nicht besteht, halte ich für nicht wichtig. Und die Comic-Kunst ist natürlich, was das betrifft, Weltmeister, ja, weil es so direkt ist und so verblüffend einfach, ja, dass es sich einfach immer direkt mitteilt. Also niemand kann sich dem entziehen oder es nicht wahrnehmen. Ja. Mhm.
Der emotional Impact, den ich bei Ihren beiden aktuell präsentierten Mäusen hatte, nämlich Pink and Green Mouse in dieser Ausstellung, war auf jeden Fall der des Unbehagens. Es ist ein für mich bekannter Charakter, den ich natürlich in der Welt des Humors verorte, aber werden die Zähne gebleckt auf diesen beiden Bildern. Und ich habe das Gefühl, diese Maus könnte mich auch gleich fressen.
Ja, das kann durchaus passieren. Das ist so, diese Mickey Mouse wurde ja zu einem zum Symbol des 20. Jahrhunderts wirklich. Ja, das ist diese süße kleine Maus, die also Fröhlichkeit symbolisieren soll und auch das Symbol dieses Disney-Konzerns wurde, hat sich aber so wie der Konzern in dem Jahrhundert verändert. Ja, das heißt, aus dieser unschuldigen, kreativen Explosion von Disney und seinem Heer von Künstlern, ist dieses Disney-Konzern einfach ein riesiger Konzern, kapitalistischer Konzern geworden. Die Konzernchefs kommen aus der Rüstungsindustrie, aus der chemischen Industrie. Das heißt, das ist ein gewaltiger Machtfaktor und ein kapitalistisches Monster geworden. Ja. Das heißt, in dem Sinn hat die Mickey Mouse ihre Unschuld ein bisschen verloren, ja.
Das heißt, das wird bei Ihnen auch gleich mitreflektiert, das, was vielleicht Theodor W. Adorno und Max Horkheimer als die Kulturindustrie bezeichnet haben, in ihrer großen Kritik der Popkultur.
Ja, wenn es missbraucht wird, ja. Das heißt, das Problem ist ja, dass der Kapitalismus, diese Dominanz dieses Neokapitalismus des 20. Jahrhunderts eigentlich alle Bereiche des Lebens, auch der Kunst, komplett durchdrungen hat. Ja. Alles, es geht nur mehr um Kommerz und um Profit, ja, und das ist die große Herausforderung, ja. Aber ich glaube, dass die Comic-Kunst an sich von dem Charakter so stabil ist, so und so authentisch und so autark, dass man sie nicht wirklich kaputt machen kann, ja. Das heißt, she's bouncing back, egal was man damit macht. Man kann es auch missbrauchen für Profit. Das ändert nichts dran. Das kann die Kunst nicht zerstören, ja. Das ist vielleicht das Interessant an dieser Comic-Kunst, dass sie überall stattfinden kann und keine Bedingungen braucht. Ja. Früher hat man die Comics halt im Häusl gelesen, ja, und die Comics von Robert Crumb waren einfach für Freaks und Leute, die sich eingeraucht haben. Und erst durch diese High-and-Low-Show hat man bemerkt, dass er ein bedeutender Künstler ist. Und das stimmt, ist einer der wichtigsten Zeichner des 20. Jahrhunderts.
Ein anderes Potenzial des Comics ist eben sowohl den Humor als auch das, was wir Uncanniness nennen, parallel stattfinden zu lassen, also das Unheimliche. Das ist ja etwas, mit dem Sie auch viel gespielt haben. Ich finde, eine der unheimlichsten Begegnungen ist vielleicht tatsächlich dann die der Mickey Mouse und Adolf Hitler. Wie kommen diese Bilder in Ihren Kopf? Können Sie das beschreiben? Und warum ist vielleicht auch genau deswegen Ihre Form des Arbeitens, zumindest teilweise, die des Comichaften, um genau solche Bilder, die Unbehagen zu generieren, sich denen anzunähern?
Schauen Sie, es ist so, meine Leinwand ist so etwas wie eine Bühne. Ja. Und da bin ich der Diktator. Ich kann bestimmen, ich kann eine völlig neue Welt schaffen und kann mich bedienen aus der Geschichte, aus der Vergangenheit. Ich kann reale Figuren auftreten lassen, ich kann Fantasiefiguren auftreten lassen. Ich kann jedem eine Rolle verpassen und kann ein Drama stattfinden lassen mit all den Personen, die es in der Weltgeschichte gibt oder in meiner Fantasie. Und das ist ein wirkliches Gefühl von Freiheit. Ja. Und ich muss niemandem Erlaubnis fragen, ich muss das nicht rechtfertigen. Und so habe ich all die Personen zusammenkommen lassen, die mir für diese kleinen Geschichten wichtig sind.
Wenn Sie auf die Gegenwart schauen und das Drama, das sich augenblicklich auf unserer Welt abspielt, was würde der Diktator, als der Sie sich gerade bezeichnet haben, demnächst auf seiner Bühne stattfinden lassen? Welche Clowns sind Ihnen gerade besonders unheimlich und würden eine gute Hauptfigur machen?
Naja, es ist so, wenn Sie meine Kunst ein bisschen kennen, wenn Sie merken, dass das Comic nur ein wichtiges Element und Aspekt meiner Arbeit ist. Der andere Aspekt ist eigenes Thema Gewalt. Gewalt gegen Wehrlose, gegen Kinder. Dadurch ist auch das Kind die zentrale Figur meiner Arbeit. Auch da ist wieder die Connection zu Comic da natürlich. Aber das Kind auch als Metapher für das Menschsein, für die menschliche Existenz. Ja, diese Wehrlosigkeit, das Ausgeliefertsein. Und daher spielt dieses Thema bei mir eine große Rolle. Und gerade jetzt ist es so, dass wir offensichtlich auf einen dritten Weltkrieg zusteuern, wenn es so weitergeht. Und dass die ganze gesamte Politik und die ganze Elite komplett versagt hat. Das muss man sagen. Also es ist eine Katastrophe. Im Moment sterben unzählige Kinder, werden verstümmelt, Bomben regnen nieder, Schulen werden ausgelöscht, so wie die Amerikaner mit einer Bombe, die Mädchenschule. In einer Mädchenschule 700 sechsjährige Mädchen das Leben ausgelöscht haben. Das heißt, diese Verrohung und Desensibilisierung der Menschen durch diese Massenmedien ist eine Katastrophe. Und das ist etwas, was in meiner Kunst eh immer thematisiert war und das ich auch neu aufgreifen werde mit einer vielleicht erhöhten Schärfe und Direktheit.
Und da sind wir eigentlich wieder bei Honoré Daumier, der seine Gegenwart, die auch eine sehr blutrünstige war, eine kriegerische, eine voller Konflikte und Zerstörung einer auseinanderdriftenden Gesellschaft, eben in der Kunst dargestellt hat.
Die Menschheitsgeschichte war immer blutrünstig. Also ein Teil der Menschheitsgeschichte war bei all den großen Errungenschaften und den bewundernswerten Aspekten war immer auch die dunkle Seite, nämlich Folter, Unterdrückung, Kriege. Und das hat es zu allen Zeiten gegeben. Und immer wieder, vor allem ab dem 19. Jahrhundert, war die Kunst, gab es Künstler, die ihre Ästhetik verwendet haben, um den Menschen so zu zwingen, sich das anzusehen. Der erste war eigentlich Goya mit seinen Radierungen, die Gräuel des Krieges und die Capriccios, die auch einen comichaften Charakter eigentlich haben, mit diesen 80 Bildern. Aber auch Daumier und Doré und viele andere haben dann sich damit auseinandergesetzt und mit ihrer direkten Bildsprache die Menschen erreicht.
Ich denke gerade an die Kriegstagebücher von Otto Dix, die als Frontkämpfer er wirklich die Blätter vor Ort in den Gräben hat entstehen lassen und teilweise dann auch aus der Erinnerung heraus, aber auch ein unglaubliches Dokument letztlich damit wurde für die Historiker.
Es ist so, dass die Kunst manchmal einen, wie soll man sagen, nachhaltigen und tieferen Eindruck erwecken kann, wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen oder auf etwas hinzuweisen, als es Historiker oder Journalisten könnten. Also wenn ich jetzt denke an Picassos Guernica, da muss man sagen, diese kleine Stadt, in der die Nazis 8000 Menschen ermordet haben, würde niemand mehr kennen. Kein Mensch würde sich daran erinnern. Vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges vollkommen unbedeutend. Aber durch dieses Werk, das übrigens auch sehr comichafte Elemente hat, wenn wir schon dabei sind,
absolut,
dass dieses Werk hat sich in das kollektive Gedächtnis der Menschheit eingebrannt. Ja. Das heißt, nie wieder wird man Guernica vergessen. Jeder kennt das, ja. Und so gesehen, glaube ich, kann man mit der bildenden Kunst, mit Bildern manchmal tiefer ins Bewusstsein der Menschen eingreifen, auch ins Unterbewusstsein als mit Worten.
Das ist das eine. Und das andere ist sicherlich, dass die Kunst immer eigentlich etwas Tröstliches haben kann. In diesem Falle, dieser Ausstellung, begegnen wir vielen Companions. So hat es die Angela Stief im Katalog beschrieben. Letztlich sind die Figuren von Kors auch Companions. Genauso wie für sie im grauen Wien, das sie beschrieben haben, der Nachkriegszeit, die Mickey Mouse und Donald Duck wahrscheinlich ein Companion waren, oder?
Ja, richtig, ja.
Nun haben wir es mit Kors natürlich nicht mit einem Phänomen der 50er und 60er Jahre zu tun, sondern mit einem noch sehr jungen Phänomen. Er ist vor allem über Social Media, über Instagram bekannt geworden, wo er mehr als 5 Millionen Follower zu seinen Companions zählt. Diese Kunst von Kors, ist das in einer gewissen Weise eine Weiterentwicklung der Mickey Mouse in Ihren Augen?
Ja, auf jeden Fall. Also das Thema wurde aufgegriffen, er konnte dem nicht entgehen, so wie viele andere, so wie Roy Lichtenstein, so wie Keith Haring, so wie viele andere. An der Mickey Mouse und an Donald kommt einfach niemand vorbei. Das heißt, auch er ist schon die übernächste Generation. Das heißt, er hat eine völlig neue Weiterentwicklung entdeckt. Aber man sieht ja bei seinen Figuren, dass er sich doch alles von der Mickey Mouse herkommt. Ja. Und er hat sich dann auf andere Comic-Characters auch bezogen und hat völlig neue Formen, er spielt damit und hat neue Formen entwickelt. Und das ist, glaube ich, ganz im Sinne jeder Kunst. Jede Kunst wird von einer nächsten Generation von Künstlern aufgegriffen und weiterentwickelt. Also kein Kunstwerk ist entstanden in einem Vakuum und kommt aus dem Nichts. Das kommt immer aus einer Tradition, ja. Hat immer die Inspirationen der Generation davor, ja. Und spiegelt aber auch immer wieder die Gesellschaft, in der dieser Künstler gelebt hat. Ja, das, man kann immer Rückschlüsse auf die Gesellschaft auch ziehen, wenn man ein Kunstwerk ansieht. Ja. Und in dem Sinn ist Kors also sehr contemporary und hat sehr viel mit unserer Zeit zu tun. Ich glaube, dass große Kunst immer zeitlos sein wird und über die Zeiten hinweg gültig sind. Ja. So wie Goyas Gräuel des Krieges, die er um 1800 gemacht hat, die damals die Gesellschaft schockiert hat und wo ihm gedroht wurde, dass die Inquisition durchgreifen wird. Die musste das dann zurückziehen. Aber wenn wir heute die Blätter anschauen, wenn wir merken, die waren noch nie so aktuell wie jetzt gerade in dem Moment. Mhm. Weil er da beschreibt in diesen comichaften Bildern eigentlich sehr direkt, was Krieg wirklich ist. Krieg wurde bis dahin immer glorifiziert in Darstellungen, ja, von heroischen Helden, die irgendwelche Wüstlinge besiegen. Und er hat das erste Mal gezeigt, was Krieg wirklich ist. Nämlich der Moment, wenn die Menschheit auf die niedrigste Stufe ihrer Existenz sinkt und wenn alle zu Bestien werden. Er hat nicht Partei genommen für die aufständischen Spanier, seine Landsleute, gegen die Besatzer aus Frankreich, sondern hat gezeigt, dass alle bestialisch sind. Sie umbringen, zerstückeln, vergewaltigen. Und das ist genau, wie Kriege wirklich sind. Das ist das erste Mal eine realistische Sicht ohne Verklärung.
Das war ein sehr schönes Gespräch, Herr Hennwein. Ich bedanke mich sehr.
Gut, ich bedanke mich auch.
Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Die Ausstellung Kors Art and Comics ist noch bis 27. September 2026 an der Albertina Modern in Wien zu sehen.
Lange Ohren, der Albertina Podcast.